Dirty Minutes Left.
Ah, gib dich auf. Schwierig. Hab ich auch gerade gemerkt. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 199 von und der glorreichen Unterhaltungsmartini Dirty Minutes Left. Lieber Arne.
Ah, danke. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Booster Classic. Das ist der Edeka-Drink.
32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein für Frauen nicht zu empfehlen. Nein, für stillende Frauen nicht empfohlen. Ja.
Ich finde ihn, also ich muss sagen, ich finde ihn, er ist so ein Standard Red Bull Kopie, aber ich finde ihn gerade ziemlich lecker.
Weiß ich auch. Ich kann gerade nämlich sehr viel Zucker gebrauchen.
Woran liegt's?
Ich war heute mal wieder, wie so häufig, auf einem Triathlon.
Ah.
In Itzehoe. Meine erste olympische Disziplin, Distanz dieses Jahr.
Das heißt, nächste, bist du einen Marathon gelaufen?
Nein, olympische Distanz heißt, 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer laufen.
Aha, okay.
Also irgendwie was unter 2,5 bis 3 Stunden macht man da normalerweise.
Also wie sind da die Steigerungsformen? Es gibt den Kindertriathlon? Dann ja, gibt's
keine den Ahnung, Olympische Distanz? Nein. Kindertriathlon ist immer anders, ne? Dann gibt es Sprint. Das sind 500 Meter Schwimmen oder 750 Meter Schwimmen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. 20 Kilometer Fahrrad und 5 Kilometer Laufen. Mhm. Dann, das sind auch die Distanz, die normalerweise hier in der Liga gemacht wird. Mhm. Dann gibt es die olympische Distanz. Das sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer Laufen. Davon sind auch einige in der Liga drin, einige Triathlons, die diese Distanz haben. Und sie wird in Olympia gemacht. Mhm. Und auch der ITU, den ich nächstes Wochenende machen werde, hat unter anderem die olympische Distanz.
Der International Terrestrial Unifier?
International Triathlon Union.
Ah,
es ist eine World Triathlon Series und da ist in Hamburg immer jedes Jahr im Juli so ein großer Triathlon, der größte Triathlon der Welt. Und der ist nächstes Wochenende wieder, zwei Tage, Samstag, Sonntag. Also eine große Hamburger Großveranstaltung.
Hey, Moment. Wieso zwei Tage?
Samstag und Sonntag.
Wieso läufst du an dem einen als an dem
anderen?
Nein.
Samstag sind Sprintdistanzen. Sprintdistanz nennt man übrigens auch häufig Volksdistanz.
Ah.
Und Sonntag ist eine olympische Distanz und die Profis, die starten auch noch dann irgendwann, keine Ahnung, ich habe den Zeitplan nicht im Kopf.
Okay, verstehe.
Dann gibt es die Mitteldistanz, das sind 1,8 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrradfahren und 21 Kilometer Laufen. Das ist das, was ich in Barcelona gemacht habe. Und wie einem auffällt, ist es dann nicht mehr proportional. Mhm. Denn von 1,5 auf 1,8 Kilometer Schwimmen ist ja relativ kurze, wenig mehr.
Ja.
Aber von 40 auf 90 Kilometer Fahrrad fahren und von 10 auf 21 Kilometer laufen ist halt dann doch mehr als doppelt so viel.
Ja.
Und dann gibt es die Langdistanz. Das sind dann 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad und 42 Kilometer Laufen.
Mhm. Okay.
Das ist das, was den häufig von der Firma Ironman gemacht wird. Und von der Firma Challenge. Also es gibt quasi zwei Firmen, die diese so Triathlons in dieser Größenordnung machen. Einmal Ironman und einmal Challenge.
Mhm,
okay. Da war jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, glaube ich, auch die Challenge Rot. In Rot, Deutschland. Ja.
Ah.
Und in Hamburg ist bald da im August der Ironman am 12. 13. August ist der Ironman in Hamburg. In dieser Distanz.
Willst du da was machen?
Anfeuern.
Sehr gut.
Und dann gibt es noch die Ultra Double Distance, heißt das, glaube ich.
Mhm.
Das sind dann 7,6 Kilometer Schwimmen, 360 Kilometer Fahrrad und 84 Kilometer Laufen.
Das ist schon bescheuert, ne?
Das ist sehr bescheuert, das zu machen.
Wie lange sind die Leute unterwegs? 43 Stunden?
Nee, also ich habe letztens einen Bericht gelesen von einem, also bei Facebook bin ich in so verschiedene Triathlon-Gruppen und einer hat das halt gemacht in einer Veranstaltung, die wohl alle 2 Jahre passiert und der hat gute 23 Stunden gebraucht dafür. Alleine das Fahrradfahren waren irgendwie über 12 Stunden.
Mhm. Krass.
Das ist schon krass. Und echt bekloppt. Kann man machen, muss man aber nicht.
Richtig.
Ja. Genau, da war ich jetzt gerade. Es war eine, wie gesagt, eine olympische Distanz.
Sehr gut.
Was macht dein Sport?
Ich habe hier eine Reckstange liegen. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo ich sie anbringen will. Deswegen habe ich sie noch nicht angebracht, weil sie erstaunlich viel breiter ist, als ich sie mir vorgestellt hatte beim Bestellen. Und jetzt weiß ich nicht so genau. Ja, die ist zum Anschrauben. Es gibt auch welche, die man in den Türrahmen klemmen kann. Die sind aber alle kacke, weil mit Holztürrahmen kannst du das einfach vergessen, so ein Ding anzubringen. Ich habe keinen Bock. Also schon die Türen für meine Kinder, ja, ich sperre meine Kinder ein, die machen diese Holztürrahmen kaputt. Und das will ich halt nicht. Und deswegen mache ich lieber die Wand kaputt, indem ich da eine Reckstange eben anbringe, die dann dauerhaft da ist.
Okay, ich habe so eine, die man über den Rahmen hängt. Und das klappt ganz gut.
Ach, so eine zum Hängen. Ja, okay.
Die wird über den Rahmen gehängt.
Genau, und die hebelt sich dann so rein. Also die hängt, genau. die klemmt man nicht in den Türrahmen.
Richtig.
Sondern die klemmt man quasi, die hängt oben auf der Türzarge.
Genau, und dann drückt sie sich von der anderen Seite gegen die Tür und dann zieht man da dran und dann hängt sie auch fest.
Ja.
Und wenn man fällt, fällt man ja nicht so tief.
Ja.
Also mir ist ja bis jetzt noch nichts mit passiert.
Ich bin relativ wenig gelaufen in letzter Zeit, also im Vergleich zu allem, was ich vorher so gemacht habe. Will aber nachher noch wieder, weil ich einfach wieder Bock habe und nachher dann endlich auch Zeit.
Das ist schlimm, wie man dann irgendwann süchtig danach wird, ne?
Ja, so ein bisschen. Also es fehlt mir jetzt auch tatsächlich. Nur jetzt ist es halt nicht mehr so dringlich, deswegen ist dafür Zeit irgendwie zu finden, wo ich dann auch Angela und meine Kinder alleine lassen kann, was durchaus für alle Beteiligten, nee, vor allen Dingen für die Große, manchmal anstrengend ist. Und das ist halt nicht mehr so dringend jetzt, deswegen ist es schwieriger. Aber nachher werden die Kinder wohl schlafen und dann kann ich nochmal los. Abgesehen davon habe ich morgen frei, weil ich dann endlich mein Gartenfundament für das Gartenhaus kriege, wo ich mich schon sehr drauf freue. Meine Küche ist übrigens inzwischen fertig, aber heute ist gerade bei der Hitze unsere Wohnzimmerscheibe zersprungen. Also irgendwas ist ja immer nicht komplett kaputt, sondern nur eine von den 3 Glasscheiben dieser Fensterscheibe.
Wegen der Hitze oder hat jemand da einen Stein reingeworfen?
Nee, es ist tatsächlich die innen liegende Glasscheibe von den 3 kaputt gesprungen. Einfach so im Nix. Also ich saß halt daneben und plötzlich macht es bang, als hätte jemand da was gegengeworfen und war aber nicht. Und dann sahen wir, die Scheibe ist einfach gebrochen.
Also es hatte nichts mit den Protesten oder den Krawallen im Rahmen vom G20 zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Was ich noch erzählen wollte, ich nehme fleißig weiter ab. Aktuelles Gewicht ist 73,3.
Du wiegst weniger als ich jetzt.
Ich wiege schon lange weniger als du, aber ich werde auch vielleicht noch weniger wiegen, wenn ich nicht langsam mal mit Muskeltraining anfange, weswegen ich ja jetzt auch diese Reckstange brauche. Ja, aber du wolltest überleiten zu dem Thema, was diese Woche gesamt Hamburg und die gesamte Welt bewegt hat, nämlich G20.
Genau, wie ja vielleicht einige Leute wissen, war jetzt in Hamburg das Treffen der The Group of 20, heißt es ja, die G20. Das waren mal die 20 wirtschaftsstärksten Staaten der Welt, die sich zusammengefasst haben und die gesagt haben, wir müssen uns doch ab und zu mal treffen außerhalb von der UNO oder UN, um uns dann mal abzustimmen, was wir da so gemeinsam machen wollen. Also es ist eigentlich, wenn man das mal wirtschaftlich betrachtet, eine Kartellbildung von Staaten.
Ja.
Eine illegale Absprache von Staaten.
Ja. Wobei, die muss man auch wissen, die wirtschaftlich stärksten Länder sind natürlich im Grunde auch ansonsten die stärksten Länder. Und das dient natürlich auch so ein bisschen der Kriegsprävention, weil Kriege finden statt, weil Leute was von wem anders wollen und nicht kriegen können.
Ja, aber es sind, glaube ich, nicht mehr die wirtschaftlich stärksten. Also wenn man sagen würde, es wären die wirtschaftlich stärksten, die sich treffen, dann hätte man da sicherlich eine Fluktuation drin, also einen Austausch von Ländern. Nicht viele, also irgendwie USA, China wären sicherlich immer dabei. Aber das ist es ja nicht. Aber wie ist ja auch egal, wie es sich zusammensetzt und wie es sich legitimiert. Auf jeden Fall treffen die sich irgendwie einmal im Jahr. Immer in dem Jahr, wo der Vorsitzende herkommt von diesem Treffen, und der Vorsitzende oder die Vorsitzende in diesem Jahr 2017 ist Deutschland, also oder ist Angela Merkel, als Vertreterin Deutschlands, und deswegen fand es in Deutschland statt, und es wurde halt vorgeschlagen, das in Hamburg zu machen.
Genau.
Weil es ist natürlich auch viel Logistik damit verbunden. Es kommt ja nicht nur eine Person aus dem Staat, sondern teilweise über 100 Personen aus dem Staat, die sich dann da treffen zu verschiedenen Meetings und Arbeitsgruppen, und natürlich auch Security und all mögliche Staff, Mitarbeiter kommen halt mit. Mhm. Und deswegen muss es natürlich schon irgendwo sein, wo man logistisch viele Leute erstmal bewirten und auch unterbringen kann. Also ist eigentlich eine große Stadt sinnvoll, würde man meinen.
Ja.
Jetzt gibt es bei diesem G20 gibt es halt auch relativ viele Leute, die dagegen sind. Unter anderem, weil sie nicht sehen, wie sich dieses G20 legitimiert. Mhm. Oder weil sie halt generell gegen Globalisierung und gegen globale Absprachen von mächtigen Staaten sind und die ärmeren Staaten dann herausgelassen werden.
Ja.
Ich glaube, das so, um das mal kurz zusammenzufassen, das sind so die Hauptgründe, warum man dagegen sein kann.
Naja, es gibt natürlich auch noch die Gruppe von Leuten, die dagegen sind, dass es bei ihnen stattfindet.
Genau. Das ist, diese Gruppen überschneiden sich, glaube ich, in Hamburg. Weil nämlich, wenn man jetzt mal überlegt, wo könnte man sowas in einer großen Stadt machen, könnte man denken, wenn man das in der Nähe vom Flughafen macht, da wohnen da nicht so viele Leute, nicht so viele Anwohner. Da kann man dann flexibel auch schnell mal eben zum Flughafen, und wenn jemand kommt und den dann dahin bringen, dann muss man nicht irgendwie quer durch die Stadt fahren. Oder man kann sich überlegen, wir machen das in dem Messezentrum der Stadt, wenn er die Stadt also etwas hat. Und da haben wir dann viel Platz für Meetings. Da gibt es dann auch gewisse Hotelinfrastruktur in der Nähe. Und da könnte man das auch gut machen. Mhm. Das Problem bei Hamburg ist, dass genau an das Messegelände ein sehr linkes Viertel grenzt, würde ich jetzt mal sagen, von Menschen, die diesem G20 skeptisch entgegengeblickt haben.
Ja.
Unter anderem ist die Rote Flora, die Sternschanze mit der Roten Flora dort in der Nähe. Die Rote Flora kennt man vielleicht auch außerhalb von Hamburg als ein sehr linksautonomes Kulturzentrum, heißt es, glaube ich, offiziell. Mhm. Ja, und da gibt es also, wie gesagt, diese beiden Optionen, oder noch die dritte Option, irgendwie das in Helgoland zu machen. Aber wie gesagt, da gibt es halt wenig Hotels und wenig Infrastruktur. Man hat sich dann für die Option neben den Linksautonomen entschieden und hat damit dann auch gleich Proteste hervorgerufen. Und zwar gleich von Anfang an, irgendwie seit der Planung. Also viele wollten es halt nicht, dass das in der Stadt, also erstmal kostet es sehr, sehr viele Millionen Euro, dieses Ganze abzuhalten. Ich glaube 300 Millionen oder sowas waren angesetzt dafür.
Naja, es kostet ja auf diverse Weise Geld. Es kostet zum einen Geld, weil die Infrastruktur für die vielen Leute, die da kommen, vorgehalten werden muss. Es kostet Geld, weil die Hotels allesamt quasi gekauft werden müssen. Gut, das geht natürlich
in der
Wirtschaft.
Wieder,
ja. Es kostet Geld, weil die Infrastruktur blockiert wird, damit die Ankömmlinge ankommen können. Ich habe das am eigenen Leibe mehrfach erlebt. Hatte auch deswegen Homeoffice am Freitag, damit wir nicht ins Büro müssen. Es kostet natürlich Geld, weil unfassbar viele Sicherheitskräfte eingeflogen, hergebracht werden müssen, die mit die nicht alle irgendwie in einem Bus kommen oder in einem Flugzeug, was dann wieder wegkommt, sondern die kommen alle in so vielen Autos, dass jeder einen Sitzplatz hat, vielleicht auch zwei oder drei Sitzplätze. Und
auch deswegen, Gerät mitbringen.
Genau, und deswegen haben die halt auch wahnsinnig viele Fahrzeuge da. Ich wohne jetzt hier in Schnelsen am Messezentrum, also am Schnelsener Messezentrum, welches als Catering-Station diente. Und das heißt, zu jeder Pause fuhren da irgendwie 100 verschiedene Fahrzeuge hin und wieder weg. So, und die Pausen kamen irgendwie alle 20 Minuten. Also ich hatte hier Regenverkehr von Blaulichtern und Sirenen vor der Tür.
Ja.
Und es kostet natürlich auch deswegen Geld, weil da Massen von Einnahmen wegbleiben in den Gebieten, wo gesperrt ist, wo einfach keiner hinkommt, weil alle Leute irgendwie nicht auf die Straße wollen und so weiter und so fort.
Genau, also ich wohne ja hier in der Hafen City, die ja eh schon ein sehr totes Viertel ist, um es mal nett auszudrücken. Das war noch toter als sonst. Also war echt niemand auf der Straße. Mhm. Ich musste tatsächlich beim Rein- und Rausgehen fast jedes Mal meinen Ausweis vorzeigen, dass ich hier auch wohne. Das war sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall wo war ich denn stehen geblieben? Es kostet Geld. Genau. Und da haben sich halt die Proteste groß gemacht. Dann wurden Demos angekündigt oder angemeldet. Die wurden abgelehnt oder verboten. Und es wurde von der Polizei ein 38 Quadratkilometer großer Bereich um das Veranstaltungszentrum herum als demofreie Zone quasi beantragt oder festgelegt. Die Polizei hat es festgelegt. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau alles. Ich weiß nicht, ob das Verfassungsgericht das schon für nichtig erklärt hatte. Auf jeden Fall wurden auch Protestcamps angekündigt oder angemeldet. Die wurden genehmigt. Dann wurden sie von der Polizei verboten. Dann wurden sie vom Verwaltungsgericht wieder genehmigt. Und dann kommen wir jetzt zu den Ereignissen der letzten Woche. Dann wurden diese wieder genehmigten Camps, wurde angefangen, diese einzurichten, also Zelte aufzubauen, und es wurde von der Polizei, wurden die Zelte einkassiert. Mhm. So eine Aktion entspannt die Stimmung ja nicht unbedingt deutlich, würde ich sagen. Also wenn man jetzt ein Protestler ist und sagt, Ich will das nicht, dass so ein G20, und ich möchte dagegen protestieren, was ja mein gutes Recht ist als deutscher Staatsbürger. Und das Gericht das bestätigt und die Polizei dann einfach das trotzdem verhindert, dann kann man ja schon ein bisschen sauer werden.
Könnte man meinen. Zumal natürlich auch dieses 38 Kilometer große Gebiet genau dieses links gerichtete Viertel einschloss.
Genau, dieses Protestcamp lag aber, glaube ich, außerhalb. Das lag hier am Entenwerder an der Elbe. Das war, glaube ich, außerhalb dieses 38-Kilometer-Bands. Mhm. Bin aber nicht hundertprozentig sicher, was das angeht. Aber wie dem auch sei. Und so wurden dann aber trotzdem Demonstrationen angemeldet oder durchgeführt, vielleicht auch nicht unbedingt angemeldet. Unter anderem gab es, glaube ich, Dienstag schon ein Protest am Fischmarkt, wenn ich mich nicht richtig irre. Am Mittwoch gab es das Lieber tanze ich als G20, so ein Rave von den Landungsbrücken aus bis in die Schanze, glaube ich, was auch relativ friedlich wohl ablief oder friedlich ablief. Mhm. Und dann beginnt eigentlich das wirklich Interessante. Ich versuche das wirklich tatsächlich so neutral wie möglich zu berichten. Dann war der Donnerstag und dort wurde eine Demo angemeldet, Welcome to Hell. Die sollte am Fischmarkt starten, die Hafenstraße lang gehen und dann irgendwie über die Reeperbahn bis, keine Ahnung. Welcome to Hell, muss man sagen, damit ist die also einmal steht das in dem Tunnel, in dem die Gegenspieler von St. Pauli im Stadion laufen müssen. Also wenn, keine Ahnung, Erzgebirge Aue gegen St. Pauli spielt, auf St. Pauli, gehen die durch einen Tunnel, wo Welcome to Hell steht. Mhm. Also es hat einen klaren Bezug zu dem Stadtteil, in dem dieser Gipfel stattfand. Dann hat es natürlich auch ein war, glaube ich, auch gemeint, dass man sich eh nicht einigt und dass es eigentlich nur eine Höllenveranstaltung ist, die hinterher nichts Gutes herauskommt. Mhm. Und einige haben es natürlich auch so aufgefasst, dass man Hamburg zu einer Hölle machen möchte für die Gäste. Mhm. Dieser Protestmarsch setzte sich dann in Gang und wurde nach 50 Metern von der Polizei gestoppt. Dazu, wer den Bereich nicht kennt, wenn man vom Fischmarkt aus die Hafenstraße lang geht, ist halt hinter einem der Fischmarkt. Vor einem geht es halt Richtung Landungsbrücken, also da ist Straße. Auf der linken Seite sind hohe Häuser, wo die dann auch irgendwann auf dem Berg sind quasi, also ein bisschen wirklich auch höher liegen. Mhm. Und auf der rechten Seite ist ein Deich, also der Schutzdeich, auf dem man oben auch lang gehen kann, der eine Promenade ist, aber der Hauptzweck ist halt Hochwasserschutz.
Ja.
Man ist also quasi in so einem Tal oder einem, wie nennt man das? So ein
Canyon.
Ja, in so einem Canyon drin, genau. Und dann kam von vorne die Polizei, hat das Ganze gestoppt. Und der Grund ist, dass sich vorne an der Spitze des Protestzuges der sogenannte schwarze Block gebildet hat. Also schwarz gekleidete Menschen mit Kapuzen auf oder Mützen auf und Schals vor dem Gesicht. Also so, ja. Masken, ne? Also nicht unbedingt Masken, aber so, dass man halt deren Gesicht nicht mehr kennt. Vielleicht noch eine Sonnenbrille auf. Also vermummt haben sie sich.
Genau.
Die Vermummung stellt ein Straftatbestand dar. Die Vermummung auf Demonstrationen. Der wurde 1989, glaube ich, eingeführt, der Straft, und war damals schon sehr umstritten. War wohl damals lange in der Diskussion, ob es nicht eine Ordnungswidrigkeit ist oder eine Straftat. Der Unterschied zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat ist, dass die Polizei eine Straftat verfolgen muss. Mhm. Eine Ordnungswidrigkeit nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat aber dazu, generell zu dem Vermummungsverbot, auch schon gesagt, dass die Polizei da natürlich einen Ermessungsspielraum hat. Das war auch schon vor vielen, vielen Jahren. Und dass natürlich das Vermummungsverbot mit dem Recht zur Demonstration abzuwägen ist. Und das Recht zur Demonstration ist ein sehr hohes Grundrecht, was wir in unserer Verfassung haben. Mhm. Und die Polizei sollte, laut Verfassungsgericht, glaube ich, ich bin jetzt auch kein Jurist, also, aber der sollte halt keine Demonstration zerschlagen, nur weil ein paar Leute dort vermummt sind. So. Die Polizei hat diesen Demonstrationen dann aber aufgehalten und 40 Minuten ungefähr war Stillstand und der Anmelder der Demonstration war im Gespräch mit der Polizei und einige Vermummte haben auch ihre Vermummung abgenommen, aber nicht alle. Mhm. Nachdem das Ganze dann zu keinem weiteren Ergebnis führte, hat die Polizei eingegriffen und hat versucht, nach Aussagen der Polizei, die Vermummten von dem Rest der Demonstration zu trennen. Mhm. Was vielleicht eine gute Idee ist, aber nicht, wenn man in einem Canyon ist. Und weil gerade in diesem Canyon an der Hafenstraße hatte die Polizei diesen schwarzen Block vorne eigentlich, glaube ich, gut unter Kontrolle gehabt. Was sie durch ihren Eingriff dort erwirkt haben, ist, dass der schwarze Block zerschlagen wurde. Es hat sich aufgelöst.
Das klingt so, als seien sie danach weg gewesen.
Ja, waren sie auch, weil sie danach in kleinen Gruppen durch die Stadt gerannt sind oder durch Altona und St. Pauli und wahllos randaliert haben.
Ja.
Häuser zerstört, Fenster eingeschlagen, Straßen blockiert, Autos angezündet.
Straßen demontiert.
Straßen demontiert, Straßenschilder demontiert. Und dabei auch keinen Unterschied gemacht haben, wen sie dort treffen. Also man kann nicht sagen, das waren jetzt Leute, die gegen den Kapitalismus sind, weil dann hätten sie keine Autos von Pflegediensten angezündet oder keine alten Polos, sondern hätten sie sich auf Luxuskarossen beispielsweise gestürzt. Mhm. Aber da war halt kein System drin zu erkennen. Ja, das war dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Polizei ist dort nicht hinterhergekommen. Natürlich, man hat Videos gesehen von Anwohnern, die das Ganze gefilmt haben. Auch wie Leute sich wieder demaskiert haben, ihre schwarzen Regenjacken und schwarze Mütze wieder in einen Rucksack gesteckt haben, den Rucksack entweder mitgenommen oder irgendwo versteckt haben und dann normal gekleidet, also nicht mehr schwarz, weitergegangen sind. Also sich quasi unter die normalen Menschen gemischt haben und dadurch nicht mehr so auffällig waren wie der schwarze Block. Mhm. Das ging dann wohl am Freitag ähnlich weiter. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen Randalierern und der Polizei. Und das Ganze endete dann Freitag damit da drin. Also die Polizei hat halt versucht, dies zu verhindern, hat es nicht geschafft. Das endete dann Freitag darin, dass in der Sternschanze, also dem eher linken Viertel in Hamburg, Barrikaden aufgebaut wurden, angezündet worden. Und ich weiß nicht genau, wann es startete. Ich sag mal so von 8 Uhr abends an, die Schanze in Flammen stand, wortwörtlich. Also ja, da waren überall Feuer.
Da brannte halt quasi alles, was dazwischen war.
Genau, und man wollte ja natürlich auch das Feuer nicht ausgehen lassen. Also wurden Geschäfte eingeschlagen, ausgeplündert und dann verfeuert. Also die Ladeneinrichtungen, die Regale, die Einkaufswagen, alles, was nicht nied- und nagelfest war, kam da auf diese Scheiterhaufen quasi drauf. Ich bin da gegen 21 Uhr etwa gewesen oder 21.30 Uhr. Die Polizei stand am Neuen Pferdemarkt, das ist südlich der Sternschanze, mit Wasserwerfern und mehreren Hundertschaften, also ganz viele Polizisten halt auf der Straße, eng an eng, so eine Polizeikette quasi. Dann war das Feuer und dann waren ganz viele Leute. Da waren vor allen Dingen, ist mir aufgefallen, viele, viele Journalisten, viele Leute, die halt tatsächlich, ich schäme mich da ein bisschen für, Krawalltouristen, die da hingefahren sind, um zu gucken, was ich ja tatsächlich auch gemacht habe, wo ich mich tatsächlich für schäme. Und natürlich auch viele Vermummte waren dort, die halt weiterhin randaliert haben und keine Ahnung, die Telekom-Verteilerkästen und die Geldautomaten zerstört haben, die dort waren. Mhm. Dann aus der Lippmannstraße, also ich bin dann der Schulterblatt hochgegangen. Schulterblatt ist so die große Straße, wo die rote Flora dran ist, die halt so einmal quer durch das Schanzenviertel geht. Da geht es eine Stichstraße ab, die Lippmannstraße. Da stand ein Wasserwerfer im Einsatz. Also der hat Wasser gesprüht auf die Leute, die da standen. Da bin ich dann nicht näher ran, ich wollte ja nicht nass werden. Und ich bin dann irgendwann, also bin so ein Stück weiter, bin nicht ganz bis zur roten Flora, glaube ich, gegangen und bin dann irgendwann über die Susannenstraße, glaube ich, abgehauen, weil mir das dann auch echt, ich wollte halt auch nicht im Weg stehen, ne? Vor allem, ich wollte ja Polizei nicht im Weg stehen. Mhm. Irgendwann nachts ist die Polizei da rein mit Sondereinsatzkommando und hat da für Ruhe gesorgt, will ich mal sagen. Sie sind da, finde ich, früher rein, weil die Randalierer sich dort bewaffnet haben mit Steinen. Und zwar haben sie Gehwegsplatten aus dem Gehweg herausgeholt und zerschlagen so in faustgroße Stücke, um die halt besser zu werfen, und sind dort mit denen oder auch mit ganzen Gehwegsplatten auf die Häuser oben rauf gekommen, also auf die paar Flachdächer, die dort sind. Und offensichtlich hat das SEK, hat die Polizei so lange gewartet, bis das SEK da ist, damit die dort mit Maschinengewehren besser reingehen können, um nicht die Polizisten zu gefährden. Es wurde auch davon gesprochen, dass die Schanze geopfert wurde, um die Leute, also die Gipfelteilnehmer zu schützen. Die haben sich nämlich zu dem Zeitpunkt in der Elbphilharmonie befunden, hier in der Hafen City, für ein Konzert und ein Abendessen, soweit ich weiß.
Also sie waren dort als Grund angenommen wird, warum es überhaupt in Hamburg stattfindet, weil hier einfach die neueste Konzerthalle der Welt steht.
Mhm. Ja. So, dann bin ich nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, das war relativ ruhig. Und dann musste ich 90 Minuten warten, weil sie haben halt die Hafen City komplett abgeriegelt, selbst für Anwohner. Und die Brücke, über die ich, also alle Brücken waren abgeriegelt. Und ich habe dann ein Bier getrunken in einer Bar hier in der Nähe, in so einer Gasthofbrauerei. Und dann.
Das war nur ein paar hundert Meter von deiner Wohnung, oder?
Ich konnte meine Wohnung sehen und ich konnte sehen, dass zwischen meiner Wohnung und der Absperrung nichts ist. Also Polizeiautos ein paar, ne? Aber da war nichts. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn mich jetzt ein Polizist da zu meiner Wohnung begleitet, ne? Das wäre auch okay gewesen, aber da wäre ich nach Hause gekommen. Aber naja, also dann war ich halt in der Gasthofbrauerei, da sind dann irgendwie alle 10 Minuten oder alle paar Minuten sind dann irgendwie so 10 Polizisten rein, 10 andere Polizisten raus. Also die sind da irgendwie offensichtlich auf Klo gegangen, ohne was zu trinken. Das macht man in den Gaststätten nicht. Da trinkt man normalerweise was. Naja.
So viel zu kosten und so.
Bitte?
So viel zu kosten.
Genau. Ja, das war die Nacht von Freitag auf Samstag. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also Freitag, Samstagmorgen wurde dann wieder aufgeräumt in der Schanze. Da war dann der orange Block unterwegs, also die Müllabfuhr, die Stadtreinigung. Die haben wohl morgens um 6 Uhr dann schon angefangen, dort aufzuräumen. Ich war kurz um 11 Uhr war ich kurz da. Da hat man dann noch die Löcher gesehen, die zerstörten Telekom-Kästen und so. Aber es sah schon wieder gut aus. Also natürlich bis auf die zerstörten Geschäfte sah es ungefähr so aus wie nach dem 1. Mai. Also es sah natürlich schlimmer aus wie nach dem 1. Mai wegen der zerstörten Geschäfte, aber die Mai-Krawalle kennt man ja auch in Hamburg und kennt man ja auch in Berlin. Ja, da wird halt auch viel zerstört. Naja, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen.
Den weiteren Ablauf?
Ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Also Samstag.
Wie nennt man denn Leute, die da hinfahren, um das nicht mehr vorhandene Chaos zu sehen?
Nicht mehr vorhandene Chaos-Touristen.
Gut.
Ja. Ja, und dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind wohl auch nochmal Randale gewesen. Es wurden auch Neonazis in der Stadt gesichtet, also irgendwie so 30, 40 Neonazis. Aber was daraus geschehen ist, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel von mitbekommen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich glaube, das war insgesamt ruhiger. Ja. Samstag gab es dann noch weitere Demonstrationen, also irgendwie, glaube ich, 3 gleichzeitig, die aber allesamt eher friedlich abgelaufen sind. Mhm. Ich wollte noch irgendwas sagen. Hast du irgendeine Frage sonst dazu?
Nee, ich habe... was mich natürlich interessiert, was in dieser gesamten Berichterstattung quasi völlig außer Acht gelassen worden ist, sind die Ergebnisse von diesem Gipfel.
Ja, dazu kommen wir gleich. Was mir noch einfällt, ist nämlich, tatsächlich hat sich Samstag dann noch der autonome Sprecher von der Roten Flora, glaube ich, gemeldet. Also erstmal haben sich sehr viele linke Gruppen davon distanziert und haben gesagt, dieser schwarze Block hat nichts mit uns zu tun. Wir setzen zwar auch Gewalt ab und zu ein, diese ist dann aber gerichtet und keine wahllose Zerstörung. Mhm. Das fand ich sehr erstaunlich, wie sich tatsächlich so die linksautonome Szene Deutschlands dagegen gestellt hat. Interessant war der Sprecher von der Roten Flora, der gesagt hat, wenn das welche von uns gewesen, wir würden doch nicht unser eigenes Viertel zerstören, wo wir leben. Mhm. Warum gehen die Leute nicht nach Blankenese und machen das da? Also das war tatsächlich echt dumm von diesem Typen. Also erstmal kann man ihn natürlich verstehen, sein eigenes Viertel macht man nicht kaputt, hat er recht. Aber dann zu sagen, dann nicht zu sagen, diese Gewalt war schlecht, ne, sondern zu sagen, geht doch woanders hin und macht genau das, was sie hier gemacht hat, woanders, ist natürlich super dumm. Also ja. nicht nur ist es inhaltlich schlecht, sondern es ist auch einfach strategisch dumm.
Ja, aber der war ja auch nur Anwalt. Was kann man von so einem erwarten?
Ja. Ja, genau. Dann gab es Samstag halt noch weitere Demos und dann heute ist Sonntag. Und der Gipfel ist ja zu Ende. Was der gebracht hat, also ich habe die ganzen Dokumente natürlich nicht gelesen. Ich habe mir das Abschlusspapier angeguckt, was man auf der g20.org Webseite, glaube ich, runterladen kann. Da steht sehr viel Blabla drin. Mhm. Und zum Thema, also ein Thema war unter anderem das Klimaabkommen von Paris, da wo ja, oder generell wieder ein Klimaabkommen und wo Trump wohl der Einzige war, der gesagt hat, ich mache da nicht mit, was dann auch wohl so in dem Schlussstatement drinsteht. Und nachdem dann der G20 vorbei war und das Abschlussstatement da war, hat dann Erdogan wohl auch noch gesagt, ach ja, hier, übrigens, das, was wir da eben vor 10 Minuten gestatet haben, da bin ich jetzt, habe ich doch keine Lust mehr drauf.
Sehr gut. Weißt du übrigens, was Trumps Frau, ich glaube, sie heißt Melania, während der Zeit gemacht hat, wo Trump mit Merkel ein Abendessen hatte?
Ich weiß, dass sie nicht aus ihrem Haus rauskam. Also die waren ja im Gasthaus vom Senat, glaube ich, untergebracht. Und sie kam da nicht raus wegen Krawallen.
Ich dachte, sie hätte währenddessen das Klimarechenzentrum besucht.
Das kann sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie während eines Bereichs, irgendwann konnte sie halt nicht aus dem Haus raus. Aber während der Hafenrundfahrt, die First Ladies haben irgendwie eine Hafenrundfahrt gemacht und da konnte sie nicht mit, glaube ich.
Okay, genau. Also der Mann von Frau Merkel, Herr Merkel, der hat quasi die Aufgabe gehabt, die ganzen anderen Gattinnen und ich glaube, es sind nur Frauen, oder? Zu bespaßen währenddessen. Und da war ja eben unter anderem diese Hafenrundfahrt bei und auch das Klimarechenzentrum. Ja. Was geil ist, so Trump als Klimaleugner. Ja, gut.
Ja. Naja, ich habe dann noch so ein bisschen die Pressemitteilungen und sowas zusammengeschrieben, die ich gefunden habe. Also viele erstmal bei der ersten Sache, wo die Polizei da versucht hat, diesen schwarzen Block aufzulösen, da waren halt offensichtlich alle Journalisten der Meinung, dass das nicht nötig gewesen war. Mhm. Dann gab es wohl auch Berichte von Journalisten, denen die Akkreditierung entzogen wurde, also die Erlaubnis davon zu berichten. Also nicht dir, du kannst natürlich berichten, aber als Pressevertreter bist du ja normalerweise geschützt. Also die hatten zum Beispiel alle einen Helm auf, wo Presse drauf stand und wurden dann auch in Bereiche reingelassen, wo andere nicht reingelassen wurden durch ihren Presseausweis.
Mhm. Genau.
Und
da gab es offensichtlich Listen mit Namen drauf und wer auf dieser Liste stand und Pressevertreter war, der wurde da trotzdem nicht reingelassen.
Genau. Also das sind so Sachen, die halt aufgefallen sind, die ich als Fehler der Polizei ansehen würde. Was natürlich nicht heißt, und das ist eine Sache, die ich tatsächlich Freitagmorgen im Gespräch mit meinen Kollegen über die Demonstration am Donnerstag gemerkt habe, ist, man muss die Leute ausreden lassen. Also ich wollte halt sagen mit zu meinen Kollegen, dass ich die Aktion von der Polizei nicht gut fand, weil ich glaube, dass die die Sache verschlimmert haben. Wir hatten in der Stadt halt eine sehr große Anspannung, nicht nur von der linken Seite, die halt offensichtlich, oder von, nee, es war nicht die linke Seite, sondern von diesen Krawallmachern, die halt zerstören wollten, die waren halt sehr angespannt, aber auch die Polizei war natürlich angespannt. Die waren schon am Anfang des Gipfels, ich will nicht sagen nervlich am Ende, aber doch natürlich sehr angespannt, weil sie halt wollten, dass das Ganze ruhig abläuft. Und bei so etwas reicht dann schon ein kleiner Funke häufig, um quasi das Gehirn von den Leuten ausschalten zu lassen. Und das ist offensichtlich auf beiden Seiten passiert. Also einmal sind dann diese Chaoten durchgedreht, die vermutlich trotzdem randaliert hätten, wenn die Polizei da nicht reingegangen wäre. Aber ihnen wäre die Argumentation genommen worden. Mhm. Also jetzt argumentieren sie ja, wir konnten nicht demonstrieren, weil die Polizei das verhindert hat. Und hätte die Polizei das laufen lassen, dann wäre genau diese Argumentation weg gewesen. Oder nicht gültig gewesen. Und die Polizei sagt natürlich, wir mussten dort eingreifen, weil wir wollten Straftaten verhindern. Was sie nicht geschafft haben.
Richtig.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Polizei, ich will auf keinen Fall, dass man denkt, ich würde da zu diesem schwarzen Block stehen. Aber ich glaube, dass die Polizei hier die ersten großen Fehler gemacht hat. Zeitlich die ersten großen Fehler. Also die waren die ersten, die Fehler gemacht haben.
Die waren ja auch die, die deutlich mehr Angst hatten, muss man ja auch sagen. Der schwarze Block, glaube ich nicht, dass der vor irgendwas Angst hatte, sonst hätte der sich anders benommen.
Ja.
Aber die Polizei hatte natürlich zum einen die große Bürde, eben quasi sich dafür rechtfertigen zu müssen, was passiert, weil der schwarze Block tut sowas nicht. Und zum anderen natürlich auch die Bürde, möglichst keinen Fehler zu machen und schon gar nicht als erstes, weil es ihnen sonst angelastet wird.
Ja.
Ja.
Naja. Auf jeden Fall, ich verstehe natürlich, dass die Polizei bei dem Einschreiten in der Schanze ihre eigenen Leute nicht gefährden möchte und deswegen sich erstmal zurückgehalten hat, bis die richtig ausgestatteten Leute da sind. Aber ich glaube, das hat auch zu lange gedauert. Ich glaube, die Polizei hätte da früher reingemusst. Was sie auch Samstag gemacht haben. Samstag sind sie ja deutlich, deutlich schneller in die Schanze und haben dort aufgeräumt, wo sich das ja auch wieder anbahnte, so ein ähnliches Szenario. Okay. Und haben damit offensichtlich auch Schlimmeres verhindert. Mhm. Eine Sache, die natürlich auch jetzt bei diesen ganzen Krawallen untergegangen ist, sind die ganzen friedlichen Proteste, die passiert sind. Also die Anwohner der Schanze haben klar gestated, dass sie damit nichts zu tun haben wollen und dass sie keine Krawalle in der Schanze wollen. Es gab friedliche Demonstrationszüge in der ganzen Stadt. Es gab die sogenannte Colorful Mass, die nichts mit der Critical Mass eigentlich zu tun hat, aber ähnliches sitzt. Also viele Leute sind mit dem Fahrrad quasi durch die Stadt zusammengefahren und haben so friedlich demonstriert und wurden da tatsächlich auch von den Polizisten bejubelt. Es gab die Demonstration Hamburg zeigt Haltung, die auch von einem breiten Publikum oder von einer breiten Bevölkerung geteilt oder unterstützt wurden. Da waren, glaube ich, 30.000 Leute auf dieser Demonstration mit Mitgliedern aus allen Parteien. Also die Grünen habe ich dort vor allen Dingen am Anfang gesehen. Ich habe den Beginn dieser Demonstration gesehen, weil ich da gerade mit dem Fahrrad lang gefahren bin. Mhm. Und dort waren halt sehr viele Fahnen der Grünen zu sehen. Also das sind alles so friedliche Demonstrationen, die leider in der Presse untergehen durch die Krawalle, die halt passiert sind. Auch ich hab auf Facebook so ein bisschen Artikel gesammelt, die sich tatsächlich aber auch nur oder hauptsächlich mit den Krawallen beschäftigen. Ein, den ich sehr lustig finde, die Polizei sagt, 200 Polizisten, 200 Beamte wurden verletzt bei diesen Krawallen. Mhm. Der Hessische Rundfunk schreibt, 130 hessische Polizisten verletzten sich durch Reizgas selber. Also ja. Als das Reizgas eingesetzt wurde, haben sie sich selber damit verletzt. Da muss man dann natürlich mal sehen, ob die vielleicht ihre Taktik vielleicht besser anwenden sollen, wie sie das einsetzen und nicht einfach in die Menge sprühen. Oder auch, vielleicht haben sie auch gegen den Wind gesprüht, ich weiß es nicht.
Das ist halt auch ein gefährliches Mittel.
Ja. Naja, also jedenfalls, das sind so die Vorkommnisse der Jahre. Ich habe auf Instagram so ein bisschen Bilder gepostet und ich habe so dieses Feature Instagram Live mal ausprobiert. Was eigentlich ganz lustig ist, da kann man dann halt so live streamen, kann man ja auch mit anderen Programmen. Was relativ doof ist, dass man die Videos nicht selber nicht behalten kann. Also jedenfalls hatte ich sie hinterher nicht selber. Mhm. Und ich musste sie dann vor meinem iPhone selber mit QuickTime wieder abfilmen, damit ich sie behalten kann, sie zu archivieren.
Ja.
Da wenn ich das noch, also es hat mir Spaß gemacht, dieses Live-Senden. Es kommt natürlich, hat man selten Gelegenheiten dazu, das zu machen.
Ja.
Zum Glück vielleicht. Ich glaube, nächstes Mal würde ich ein anderes Programm dafür benutzen. Facebook Live oder Periscope oder so. Mal gucken. Ja. Ja, das sind so meine Gedanken zu diesem G20. Ich bin echt froh, dass er jetzt vorbei ist.
Ich auch.
Ich hoffe, dass die Leute, die dort für die Krawalle verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich hatte tatsächlich auf meiner Fotokamera hatte ich obendrauf noch eine GoPro festgemacht und habe die mitlaufen lassen, während ich dort durch die Schanze gegangen bin. Mhm. Teile, Ausschnitte, die ich für relevant gehalten habe, habe ich an die Polizei gegeben. Die Polizei hat ein Account, wo man Sachen hochladen kann, eine Webseite, wo man Sachen hochladen kann, um Hinweise zu geben. Das Hinweisportal der Polizei oder so heißt das. Da habe ich natürlich nicht alles hochgeladen, weil vieles davon ist auch einfach nicht wirklich interessant. Aber so zwei, drei Ausschnitte, wo ich glaube, dass man Randalierer erkennt. Also wo ich denke, dass man dort, also ich habe zum Beispiel ein Foto hochgeladen, wo einer ein Randalier, oder es sitzt einer mit in schwarzen Klamotten, offenes Gesicht mit einem Schal um den Hals in einer Gruppe von Maskierten oder Vermummten.
Ja.
Da denke ich, dass der sich auch vermummt oder dann gegebenenfalls vermummt, wenn er irgendwas machen möchte. Und dieses Foto habe ich zum Beispiel der Polizei hochgeladen, weil ich glaube, dass die Polizei damit Hinweise vielleicht auf die Person haben kann. Wenn ich jetzt ein Bild habe, wo nur jemand vom Rücken drauf ist, verfeuert, das habe ich natürlich nicht hochgeladen. Ja. Das sollte man vielleicht machen für die Leute. Also die Polizei will nicht, dass man da irgendwelche Videos von YouTube runterlädt und dann da hochlädt. Die haben natürlich dann auch deutlich mehr zu tun, wenn sie 12-mal das gleiche Video sichten müssen. Also deswegen nur selber aufgenommene Fotos und Videos hochladen.
Genau.
Und das war mein Wochenende, Triathlon und G20.
Tja, wunderbar. Ich habe vom G20 nicht so richtig, also ich habe natürlich viel mitgekriegt über die Medien, aber selber erlebt habe ich das nur. Ich hatte noch einen Arzttermin für eines meiner Kinder am Donnerstag und kam von der Arbeit und dachte mir, ach, dann können wir ja irgendwie um 17 Uhr war der Arzttermin, können wir nochmal losfahren. Mein Navi hatte gesagt, hier, da ist übrigens überall Stau, aber hier ist kein Stau. Und dann stellte sich raus, hier war genau die City. Und da war kein Stau, weil da alles gesperrt war.
Ja.
Und das wusste mein Navi nicht. Und deswegen sind wir da voll reingerannt und standen quasi auch am Eingang, also wir standen auf dem Fischmarkt zwischenzeitlich, weil wir da lang fahren mussten, weil es gar nicht anders ging. Und long story short, die Bahnen fuhren, wir haben den Termin noch einigermaßen pünktlich geschafft, aber die Heimfahrt mit dem Auto war einfach auch furchtbar, weil es war einfach super voll. Die Leute wussten nicht, wo sie lang können. Kein einziges Navi hat irgendwie gewusst, wo gesperrt ist und wo nicht. Also da haben die Navi-Hersteller auf jeden Fall irgendwie noch nachzubessern. Und sämtliche Polizeiwagen fuhren durch die Mengen, als hätten sie das Recht dazu. Hatten sie natürlich im Grunde auch, aber es war natürlich schon extrem störend, wenn du im Stau standest und einfach keine Chance hattest, irgendwo hinzufahren, dann kommen plötzlich Sirenenfahrzeuge von hinten und du musst trotzdem noch irgendwie ausweichen. Dadurch staut sich, also dadurch vermehrt sich ja der Stau noch mehr. So, und das habe ich halt an mehreren Stellen gehabt und also das Autofahren war ganz furchtbar und ich habe das einfach völlig falsch eingeschätzt, dass es so aussehen wird.
Ja, aber das mit dem Autofahren, ich habe ja selber kein Auto, das habe ich aber auf Twitter mitbekommen, da haben sich auch Leute beschwert, dass sie irgendwie 8-9 Stunden in Hamburg unterwegs waren mit dem Auto für eine Strecke, die normalerweise irgendwie Viertelstunde dauert. Ich selber mit dem Fahrrad bin schneller durch die Stadt gekommen als sonst, weil nämlich alle Straßen gesperrt waren und ich dadurch viel mehr Gas geben konnte.
Ja, natürlich. Und außerdem fand es ein bisschen lustig. Wir wohnen hier in Schnelsen, wie gesagt, gegenüber dem Modezentrum Messegelände. Und da war eben Catering für die Rettungskräfte, für die Polizeikräfte vor allem. Und die fuhren immer mit Blaulicht und Sirene vom Essen weg und zum Essen hin. Und besonders witzig waren die Momente, wo da so Kolonnen von 40 Autos aufeinander trafen. Und trotz Blaulicht und Sirene, was sie natürlich dann auch nicht ausgemacht haben, aufeinander warten mussten.
Ja, das Martinshorn wurde, glaube ich, übermäßig eingesetzt. Ich habe auch beobachtet, wo in Straßen, wo halt tatsächlich nichts los war, dass aber das Martinshorn angemacht wurde. Das ist ja eigentlich oder wird jedenfalls häufig von der Polizei und auch von den Rettungswagen nur an Kreuzungen sowas angemacht als Warnsignal.
Ja.
Oder wenn halt wirklich jemand im Weg ist und um den dann dem klar zu machen, dass er da durch möchte.
Ja.
Aber in Wohngebieten sind die Beamten ja häufig so rücksichtsvoll, das auszumachen.
Ja,
also. Das habe ich aber häufig auch beobachtet, dass das jetzt hier in der Stadt nicht so war. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass natürlich auch viele Leute, also das wurden Beamte aus der ganzen Bundesrepublik zusammengezogen, wovon vielleicht viele auch nicht unbedingt in Städten Einsätze haben und damit nicht gewohnt sind, dass man dann das ausmacht.
Also, was ich sagen muss, ich wohne hier natürlich, zwischen mir und dem Messezentrum ist eine Kreuzung, wo dann auch immer regelmäßig die Sirenen angemacht wurden, wenn die auf Rot schalteten, obwohl die noch rüber wollten. Und was ich sagen muss, sie haben es ab 10 Uhr bis morgens um 8 oder so haben sie es auch gelassen. Also, da war tatsächlich Ruhe, was ich einigermaßen gut finde, aber es war halt super nervig den ganzen Tag über. Vor allen Dingen, wenn irgendwie 5 bis 7 Fahrzeuge hintereinander fahren und allesamt ihr Martinshorn anhaben, dann ist das auch eine Kakophonie sondersgleichen. Es ist super laut und es klingt einfach super furchtbar. Ich war froh, dass ich einen Großteil meiner Zeit drinnen verbringen konnte, wo ich eben durch die Scheiben nur irgendwie 70 Dezibel weniger höre.
Hättest du mal deine dritte Scheibe noch gehabt, dann hättest du nur...
die gab's da noch, die ist erst heute zersprungen. Aber draußen war es einfach unerträglich laut, also es war echt furchtbar.
Ich war die ganze Zeit eigentlich war sehr viel draußen dieses Wochenende, das war halt auch sehr gutes Wetter.
Ja. Naja, jedenfalls freue ich mich auch, dass das jetzt vorbei ist, weil es einfach hier bei mir zu Hause viel ruhiger ist plötzlich und dass ich gleich laufen gehen kann, ohne von Sirenen gestört zu werden.
Und da wünsche ich dir sehr viel Spaß bei.
Vielen Dank.
Ich werde mich gleich richtig schön ins Bett legen und nichts mehr tun.
Das klingt auch gut.
Alles weh.
Das klingt auch gut.
Gut.
Ja, damit beenden wir es für diese Woche. Nächste Woche gehen wir wieder zum normalen Tagesgeschäft über.
Richtig.
Dann alles bis dann. Bis dann. Ciao.